Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Howdy und welcome bei Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast hier bei Radio Bob.
Live hier bei uns im Studio, frisch getestet natürlich, aber leider trotzdem mit nötigen Sicherheitsabstand, wo wir sehr, sehr stolz sind, dass er heute hier ist. Wir würden vor Stolz quasi uns gegenseitig gerne in die Arme fallen.
Ja, unbedingt. Er ist ein hochgeschätzter Kollege und ich glaube, wir untertreiben nicht oder übertreiben nicht, wenn wir sagen, er ist einer der coolsten Charakter, die Deutschland hat.
Das hat er schon mit 9 erkannt, dass Musik die Mädchen in seiner Klasse begeistert und er sang damals schon für sie Liebeslieder.
Er hat eine Menge erreicht, aber auch die Tücken des Erfolgs kennengelernt.
Geboren am 19. Oktober 70 in Ahrensburg.
Sänger, Songwriter und kleiner Abstecher in die Schauspielerei.
Ja, war einmal sogar als Darsteller und Drehbuchautor in der Sesamstraße, hört ihr?
Aber vor allem ist er natürlich heute hier, weil er der Sänger der großartigen deutschen Rockband Selig ist.
Herzlich willkommen und tausend Dank, dass du hier bist, Jan Plewka.
Danke, auch kann ich das alles mitnehmen und auf Wikipedia verteilen?
Das schicken wir dir. Das kannst du einrahmen, an die Wand hängen.
Ich lese bei Wikipedia, da steht auch mal viel Schrott drin über einen, ne?
Ja, da steht, dass ich 6 Kilo gewogen habe als Baby. So ein dickes Baby habe ich noch nie gesehen.
Das wäre krass. Wikipedia.
Das wäre echt verrückt, ne?
Und das Schlimme ist, man kann es gar nicht ändern, was da steht, ne?
Wir hatten das da reingeschrieben. Bei Wikipedia da drin steht, was hat das mit dem Rest zu tun?
Ich habe meine Mutter in Verdacht.
Die stolze Mutter. 6 Kilo.
Geil. 6 Kilo.
Qualität. Viel ist viel.
Weil, ja, wir sind extrem happy, dass du da bist.
Ich freue mich auch tierisch.
Ungelogen, weil wir wirklich große, große Fans sind.
Ja.
Von dir und deiner Band sowieso. Und das Schöne ist, heute ein bisschen tiefer in die Geschichte von dir und Selig einzusteigen.
Ja. Okay, gut.
Haben wir Bock drauf. Und ihr habt eine neue Scheibe am Start.
12. März ist die rausgekommen und wir sind sehr, sehr glücklich, dass sie das Licht der Welt erblickt. Ich hoffe, dass viele Leute sie hören und mögen werden.
Darauf stoßen wir an, weil die erste Kategorie im Podcast ist nämlich immer der Start-Shot.
Ah, sehr gut. Ah, meine Kehle wittert morgen Luft.
Grund zum Anstoßen gibt's immer, aber der ist besonders gut.
Ja, es ist euer 8. Album.
Ja.
Das letzte
ist 3 Jahre her.
4 Jahre her, oder?
Ja.
Warum so lange?
Wir brauchen immer eine Zeit, ne? Also wir haben eigentlich intensiv gearbeitet an diesem Album 2 Jahre und haben 93 Songideen gehabt und daraus sind 14 haben wir dann raus.
Das ist viel.
Ja, man muss jam. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Und dann denkt man, oh, hier, dieser Moment ist geil, der hat eine Magie. Und daraus machen wir jetzt einen Song. Und dann sucht man einen Inhalt dafür. Und mit diesem Inhalt, also diesem Sujet, diesem Satz des Inhalts und dieser Magie, geht man dann weiter vor. Ja. Und das waren diese 93. Und dann haben wir aus den 14 so Lieder gemacht. So mit Refrain, Bridge und
Anstrophe. Und habt das immer so gemacht? Erstmal sammeln und dann jammen und dann aufnehmen. Was ist besonders an diesem Album?
Das ist tatsächlich, die Welt ist sowas von vielfältig geworden und wir haben mal alle Einflüsse auf uns reinprasseln lassen. Also ihr hört auf diesem Album selig untypische Sachen wie zum Beispiel Funk oder ein Pop-Chanson und es ist tatsächlich auch eine ruhigere Platte geworden, weil die Zeit einen ja auch ein bisschen nachdenklich macht und ist eine Protestplatte geworden. Mhm. Wie wir mit dem Planeten umgehen und wie wir als Menschen miteinander umgehen. Also eigentlich ist es ein großer, großer Liebesbrief an die Sinnlichkeit und von uns Menschen und den Planeten auf dieser Perle im All, auf dem wir wohnen. Mhm. Ein großer Liebesbrief geworden und der ist ja sehr zärtlich geworden.
Make love, not war.
Yes. I'm a lover, not a fighter.
Unterstrichen wahrscheinlich auch durch die Pandemie noch, ne? Da sind ja auch noch Einflüsse, die da auf einen reinprasseln, die man irgendwie verarbeiten muss.
Auf jeden Fall. Und es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass diese Pandemie auch was damit zu tun hat, dass wir die Natur weiterhin immer weiter dezimieren und Ressourcen ausbeuten. Und und wenn das nicht aufhört, dann ist das nicht die letzte Pandemie gewesen. Dann kommen die im kürzeren Intervall immer mehr irgendwie so aus der Tierwelt auf uns zu.
Ja, mich wundert ja sowieso schon, dass es das erste Mal jetzt ist, nach all dem, was wir in den letzten 50 Jahren mit der Natur anrichten, ne, dass da bisher nichts Vergleichbares da war, oder zumindest haben wir es nicht
mitbekommen. Aber guck mal, AIDS, HIV, das kommt ja auch von den Tieren, SARS kommt auch von den Tieren, und es gibt in der Tierwelt, gibt es über 700.000 Viren, wenn die auf uns überspringen, dann geht's richtig rund. Wenn die Tiere alle, und jetzt bei den Fledermäusen, die da gegessen wurden, das war auch ein Zuchtwald, wo die dann vermehrt aufgetreten sind. Also es ist
Menschen gemacht. Covid kommt auch aus dem Labor.
Kommt aus dem Labor, ne? Schreibt die Bild-Zeitung.
Nee, ich glaube, vor allem war das tatsächlich, dass die Globalisierung jetzt noch härter zuschlägt. Klar ist ja alles schon, man fragt sich das tatsächlich, warum es nicht früher passiert ist, aber die Vernetzung nicht nur digital, sondern auch sonst, ist halt einfach noch viel brutaler geworden. Also als vor 15, 20 Jahren. Heute fliegt jeder jeden Tag gefühlt, also vor der Pandemie, rund um den Planeten. Und ich glaube, das trägt natürlich arg dazu bei, dass das sich so schnell ausgebreitet hat. Das war früher noch nicht so heftig.
Natürlich, das ist die sichtbare Globalisierung, was wir da haben, oder die fühlbare. Und die Symptome sind ja, das geht ja das will uns den Atem rauben. Weißt du, diese Krankheit will uns einfach atemlos machen. Und das, was wir mit der Welt anstellen, die ganzen Wälder, die wir verbrennen und alles, wir nehmen diesen Planeten, den Sauerstoff, und das ist eigentlich ein Spiegelbild davor, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Ne?
Was mir so in den Kopf kam, als ich eure Album-Promo gelesen habe, wo drin steht, dass genau das Thema ist, ne? Dass es die Zeiten so schwierig sind und der Raubbau an der Natur und der Planet, den wir schröpfen, und der Umgang mit uns selbst. Und dann dachte ich mir so, warte mal, eigentlich war es schon immer so. Also wenn man zurücklenkt an die 90er, dann hatten wir dieselben Themen im Kopf. Wenn man uns da gefragt hat, was ist gerade das Schwierige, oder dann hat vor allem die Jugend auch immer dieses Thema. Also irgendwie haben wir es nicht geschafft, in den letzten 30 Jahren was draus zu machen.
Ja, ich weiß wirklich, das ist
nicht neu, ne?
Nee, das System hat sich einfach nicht verändert. Ne? Es sind die gleichen Themen wie vor 50. Also wir haben in einem möglichen Menschenleben nichts erreicht. Ne? Und jetzt ist es ja nicht mehr 5 vor 12, es ist ja echt schon 12. Ja. Und wenn man echt diese 1,5 nicht dann kippt die Badewanne über, und das ist kurz davor. Und wir brauchen irgendwie gute Vision, großartige Ideen, und da müssen alle mit ran. Ne? Das ist so. Und dieses Album, also wir mit Selig, ich habe, als eben der Heilige Geist der Musik in mich reingefahren ist mit 9 Jahren, da habe ich ein Liebesgedicht geschrieben und habe das dann vertont zu einem Shakin' Stevens Song, ne? This Old House.
Und Shakin' Stevens-Fan.
Der größte. Man hat mich sogar Shaky genannt in der Schule, weil ich die ganze mit so tolle und so einem Jackett rumgelaufen bin.
Shaky,
und
Schüttelstefan.
Ja, genau. Das war das Größte.
Und der war großartig.
Ja. Mein Wunsch war immer, dass Kim Wilde und Shakin' Stevens heiraten und Kinder kriegen.
Das ist cool. Ja, Kim Wilde hat man damals auch ziemlich oft.
Ja,
also war ja auch großer Fan.
Ja, und beides eigentlich so, also Kim Wilde als Blondie-Kopie vielleicht und Shakin' Stevens als Elvis-Kopie. Und ich hatte auch, als ich klein war, so ein Kuscheltier, gab es ja diese Monchichis. Und alle hatten diesen chinesischen Monchichi, und ich hatte den japanischen. Also ich bin immer irgendwie in diese Kopie-Schiene. Weißt du, ich bin halt der vom Fake-Elvis und der Fake-Blondie erzogen worden mit einem Fake-Monchi.
Wahrscheinlich fanden die damals älter waren, das ganz gruselig mit Shakin Stevens und Kim Wilde, weil sie dachten, ist voll geklaut, voll kopiert, voll so Mainstream-Copy halt. Ja. Aber für mich war es ähnlich, für mich war das auch der Einstieg auch zu Elvis. Tatsächlich, über Shakin' Stevens.
Genau, über Shakin', aber du bist
filmisch aber geil.
Bei mir war es nicht so. Aber ich fand Elvis als erstes geil, aber auch später Shakin' Stevens.
Ja, den finde ich ja auch.
Keine Frage, der hat ja auch keine mega Singen. Tolle Stimme.
Und wie der wieder getanzt hat, ne? Ja, also echt schon, Wahnsinn. Ja. Toll. Genau, aber so fing das an. Und als dieser Heilige Geist in mich gefahren ist, durch dieses Liebesgedicht singen, da dachte ich, ich möchte mein Leben lang Liebesgedichte singen.
Ja.
Und das, hat dann ganz gut hingehauen. Ne? Und jetzt auf diesem Album sind wir halt eine Spur tiefer gegangen und das, wo es auch gesellschaftlich und politisch wird. Ja. Weil wir uns im Proberaum auch über nichts anderes unterhalten haben. Ne? Früher hat man sich über Mädchen und Drogen unterhalten.
Seid ihr ewige Hippies auch ein bisschen?
Wir sind, glaube ich, echt ewige Hippies. Das kann gut sein.
Weil die Hippie-Attitude, so ein bisschen hattet ihr die schon immer.
Ja, als Band. Ja. Und das liegt ja, guck mal, unser Equipment an, ne? Die ganzen Gitarren und Verstärker und die Fender, das ist alles so. Wir haben alt und herzlich, ne? Das war so eine schöne Seelenwärme, irgendwie so eine hippieske Seelenwärme und diese hippie-spirituelle Wirrwarr-Gedanke irgendwie, das ist diese Psychedelic, da, so haben wir ja angefangen. Wir haben die ganze Zeit Led Zeppelin und Doors kopiert und das war.
Aber Hippie und Harmonie und so, es war nicht immer so. Wie ist Seele jetzt drauf? Seid ihr dann wieder vereint, ein Herz und eine Seele?
Ja, wir haben, es gab einen riesen Krach in den 90ern. Ja. Also Krach nicht, es ging einfach nicht mehr. Also wir waren ausgelaugt, alle waren größenwahnsinnig, die Plattenfirma, die Band, die Produzenten, die Manager irgendwie so und wir hatten uns selbst verloren. Durch zu viel Touren, war nur auf Tour, nur auf Promo, nur im Studios, nur unterwegs, dann der ganze Ruhm, wir waren so jung, weißt du, die Seele war noch gar nicht fertig und das hat alles reingeknallt, dann wurde ich Vater das erste Mal und hatte mich selbst verloren und musste die Band verlassen und dann brauchten wir auch echt erstmal 10 Jahre Pause voneinander, bis wir uns dann wieder angenähert haben und haben dann so einen unsichtbaren Vertrag miteinander ausgehandelt, wie man jetzt die Zeit weiter verbringen kann und dazu gehört auch halt Pausen machen, also nachladen und dann wieder was produzieren. Du kannst nicht immer nur bam, 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 das geht dann wieder. Das ist wie mit deinem Planeten umgehen, dass du alle Ressourcen bis nichts mehr da ist. Du denkst, es ist Unendlichkeit an Kreativität und Stories da, aber die musst du auch erstmal wieder erlernen, ne? Erfahren.
Also hattet ihr alle den gleichen Vibe oder was du irgendwie, also der Drahtzieher zur Auflösung?
Ich war der Drahtzieher zur Auflösung.
Wir hatten uns mal getroffen. Das war irgendwie 2006 oder 2005. Ich glaube, da warst du mit Tempo in der Trompete.
Ja.
Und da hab ich dich gesehen, hast du mir auch mal ein bisschen dein Leid geklagt, dass du nicht mehr zur Haustür raus wolltest.
Habt ihr dann getrunken oder was?
Verfolgungswahn oder irgendwas, das ist schlimme Zeit.
Ja, ganz schlimm, ganz fürchterlich, ne? Total paranoid, irgendwie so, wenn das war damals echt so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn man so in der Öffentlichkeit steht, ich kam auf irgendwelche Partys, und der ganze Raum hörte auf zu reden.
Ja, genau.
Und du denkst dir irgendwie, die finden mich alle scheiße. Die finden mich alle richtig scheiße.
Ja, dafür lief's zu gut.
Ja.
Also damals konnte ich das erst, dass sie dich scheiße gefunden hätten.
Damals konnte ich es natürlich nicht so richtig nachvollziehen. Ja. Mittlerweile schon. Das war ungefähr der Anfang unserer Karriere, 2005 oder so. Und da wollten wir natürlich dahin, wo selig waren. So
auf jeden Fall. Man wollte auch
und
Rockstar sein.
Alter, was ist dein Problem? Das ist doch geil. Und
Aber
mittlerweile sind wir auch über 17, 18 Jahre, kann ich schon nachvollziehen, dass man da...
Wir sind heute auch komplett paranoid.
An einen Punkt kommt, wo man denkt, Alter, ich muss mal ein bisschen zurückschauen, mich selbst wieder ein bisschen mehr finden, als immer nur nach außen zu wirken.
Genau. Und das war wirklich unser Problem. Ich schwöre dir, hätten wir Pause gemacht, wären wir immer noch zusammengeblieben und dann das, aber diese Gier, weißt du?
Ja, total.
Diese Gier, mehr und höher, schneller,
ich
weiter.
Ich finde aber nicht nur Gier, ich finde auch Angst. Dass es abbricht.
Ja, genau.
Weil es ist ja auch so, wenn du Erfolg hast, dann denkst du, kannst du jetzt nicht ein Jahr Pause machen, nachher will dich keiner mehr hören oder keiner kommt mehr zu den Gigs, wenn du jetzt einfach mal ein Jahr abtauchst oder zwei. Und ich glaube, das muss man sich auch trauen irgendwann.
Absolut. Ja. Und das auch, dann die Hinterfragung auch, weißt du, dann liest du Kritiken, wo dann wirklich auch mal was Schlechtes steht und dann nimmst du dir das zu Herzen und das breitet sich aus wie so ein Tumor in dir und dann versinkst du und weil du bist so jung, du hast noch keine Tools dagegen.
Kein dickes Fell.
Kein dickes Fell, genau.
Und vielleicht auch keine Family, die einen erdet.
Ne? Ja, nix, ne? Och, furchtbar. Naja, auf jeden Fall.
Und ihr wart extrem jung. Guck mal, ihr wart Mitte 20 und wart einfach relativ kurzfristig Rockstars geworden. Das ging echt ratzfatz. Also ich kann mich erinnern, ihr seid aufgeploppt und wart direkt die Band überhaupt.
Ja.
Also war so die ganze Grunge-Zeit. Ja. Ne, da war ein bisschen, also ich fand immer so ein bisschen Lenny Kravitz, Black Crowes, Grunge-Sound. Und auf einmal war selig kein MTV ohne dass ihr da flackertet.
Das war auch die Zeit, ne, von MTV. Wir hatten echt geil, richtig geile Videos
da irgendwie. Ja,
mega, Wahnsinns-Videos, die liefen da rauf und runter. Und dann, und auch die Zeit hat uns ja dadurch, wir haben ja als Retro-Soul-Band angefangen, sozusagen. Und dann kam die Grunge-Welle, die ja auch irgendwie Gitarren-Retro war. Und das war natürlich irgendwie ein gemachtes Bett für uns, ne?
Ja, voll geil.
Ja, war, ja.
Ja, es war sehr was Neues. Ihr habt wirklich diese amerikanische Entwicklung, die ganze Grunge-Sound und auch ein bisschen funky und so ins Deutsche übertragen. Mir fällt jetzt keine Band ein, die zu der Zeit das schon oder davor schon gemacht hat.
In der Art und Weise. Deutschen Texten, die waren
mit
ja einem
gewissen
so.
Sarkasmus und mit einem Rockstar-Attitude.
Ja, 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 das stimmt. Leoparden-Fell
oder genau, mega so. Over
the top. Halt slightly over the top.
Und? Und zu einer Zeit, wo Deutsch auch noch nicht so Mainstream populär war, wie es 10 Jahre später war. Ich habe das Gefühl, Mitte der 90er war Deutsch überhaupt nicht cool.
Nein, die Medienpartner, die haben uns immer gefragt, die Journalisten so, warum singt ihr Deutsch? Das ist total und nicht on vogue gerade. Ja, ne? So. Und nehmen uns da waren die Fanta 4s, die hatten ihre erste Platte draußen in der Nationalgalerie. Und die Hamburger Schule war noch so in der Grundschule sozusagen.
Ja, stimmt wohl.
Und also es war, und wir hatten ja auch Bock irgendwie, ne? Wir dachten, wir wollen internationalen Sound kreieren mit komischen deutschen Texten und, ne? Und waren auch jugendlich arrogant irgendwie, ne? Haben auch echt viele Kollegen, was mir jetzt total peinlich ist, so gedisst irgendwie so, um irgendwie durch so eine Mauer zu brechen irgendwie, ne? Und wir sind die Geilsten und so. Und das,
ja, das gehört dazu.
Das hat sich alles gerecht, ne?
Naja, also geil war ja auch das ganze Rockstar-Ding, habe ich gelesen, euer erster Plattenvertrag, so klassisch, wie man sich's vorstellt, die Plattenbosse kommen im Proberaum mit dem Koffer voller Geld und sein euch.
Und vor allen Dingen,
das war tatsächlich so.
Der Typ saß auf diesem
Silber. Das war auch der erste Gig, oder was?
Ja, das war unser erster Gig im Proberaum und wir in diesen Hippie-Klamotten. Und da saß im Nadelstreifenanzug dieser Plattenfirmen-Boss auf dem Koffer. Auf dem silbernen Koffer, der uns suggerieren sollte, das ist, oder hier ist euer Geld drin.
Und
er hat ein blaues Auge.
Nee.
Von irgendeiner Prügelei irgendwie die Nächte davor. Und neben ihm stand sein Anwalt.
Ohne Scheiß.
Und wir haben
welche Plattenfirma war das?
Red Rooster hießen die. Die gibt's glaube ich gar nicht mehr. Aus Bayern irgendwas. Unglaublich, ne? Und wir dann da abgeledert. Da habe ich noch extra das Mikrofon in die Boxen, das alles quietscht und so, ne? Und er sagte irgendwie, okay. Vor zwei Leuten, genau.
Das war ja auch fast schon ein bisschen skurril, oder?
Und dann hat er den Koffer aufgemacht und dann hier.
Nee, dann sind wir in ein feines Gartencafé gegangen, haben da geredet und gebaut und als er dann meinte zur Bedienung, ja, ey, entschuldige, bringst mir die Rechnung für die Marlboros in Steigenberger? Da gucken wir uns alle an, nee, das wird nichts, mit dem wollen wir keinen Plattenvertrag. Und am nächsten Tag, genau das gleiche, täglich grüßt das Murmeltier, kam Fitz Braum, eine Legende, in der auch die Ärzte und Rio, also und die Fantas, der alle irgendwie entdeckte, kam ein bisschen zu spät, mit einer lecker Plastiktüte irgendwie in den Proberaum und meinte irgendwie, ob ihr jetzt hier spielt oder nicht, ist mir eigentlich egal, weil ich krieg bei der Sony war das am, ich krieg echt Ärger, wenn ich nicht ohne eure Unterschrift jetzt zur Sony zurück. Und dann haben wir trotzdem gespielt, waren dann in dem gleichen Gartencafé und guckten uns an und wussten irgendwie, das ist da wollen wir, geil. Da wollen wir unterschreiben.
Aber wisst ihr, wie viel Geld im Koffer war? Das würde mich interessieren.
1 Million?
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Mal bei D-Mark noch, genau.
Ja, klar. Ja. Aber ihr habt das denn geschafft, diesen Hype vorab zu kreieren, dass die Leute zu euch kommen? Ich meine, dass jeder, der eine Band hat, weiß, wie schwer es normalerweise ist, irgendwo mit dem Arsch an die Wand zu kommen. Aber einen Hype zu kreieren, dass die Plattenleute zu euch kommen, obwohl ihr noch nicht mal einen Live-Gig hattet.
Wegen den Demos und wegen unserem Style und wegen unserem Produzenten Franz Plaser. Der war ein wahnsinnig guter Quatscher. Ne? Der kann alle in Grund und Boden reden, irgendwie, bis du alles unterschreibst, was da ist. Und die die Zeit natürlich, die uns auf unserer Seite war, und wir waren was Neues, was Frisches und hatten wirklich alle Möglichkeiten. Wir haben echt diese 3 Demos verschickt und lauter Plattenfirmen haben gesagt, wir wollen euch haben.
Also das war, wie seid ihr damals zusammengekommen?
Wir haben meine alte Band hat sich aufgelöst, als dieser Franz Plaza zu uns in den Proberaum kam, der Produzent, und hat gesagt, ich möchte eine Platte mit euch machen. Da war ich so funky Prince Musik, so gute Laune Pop, irgendwie auch auf Deutsch. Okay. Und wir waren mit 8 Leuten, eine Band, Boss Barnes damals. Und da alle sind...
Boss
Barnes, ja.
Wie mein Künstlername, Boss Burns.
Ja, genau, Boss Barnes. Wir hießen Boss Barnes. Boss Barnes, das ist noch auf diese Dallas-Serien dann bezogen. Ja, geil. Und genau, und der wollte eine Platte machen. Und da sind meine ganzen Bandkollegen haben gesagt, nee, ich will Journalist werden, nee, ich will Schauspieler werden, ich will Kunst studieren. Sind alle auseinander und dann stand ich da alleine. Und dachte das irgendwie, das kann, ey, da,
los.
Da war, ging ja,
ich einen Plattenvertrag, Leute.
Ja, und wir hatten Träume, ne? Wir wollten die Barnesburg gründen mit Café und Studio und allen drum und dran. Und da ging mir, da war echt bodenlos und war ein Traum zerstört. Und dann hat meine Freundin gesagt, geh doch zu diesem Franz Plaza, du hast doch eine Vision, was du machen würdest. Und da war gerade Lenny Kravitz und ganz frisch irgendwie so. Und ich dachte, das auf Deutsch, das kann ich mir echt gut vorstellen. Das ist so Riff, geile Gitarren, irgendwie Groove, irgendwie so ein lässiger Gesang und so. Und dann bin ich zu Franz und meinte, hier, das könnte ich mir vorstellen. Und er so, ja, lass machen. Ne? Und ich so, ja, ich brauche den Gitarrengott. Kennst du den? Da hat er mir die Nummer von Christian Neander gegeben.
Geil.
Und so sind wir dann halt zusammengekommen. Weiß ich noch, als Christian bei mir im Treppenhaus stand und ich durch den Türspion geguckt habe, dachte, boah, lange Haare, so ein kleines Bärtchen und so, der sieht echt gut aus, das wird was. Geil. So ein Türspion-Casting.
Und dann ging's los. Also wir hatten es gerade schon, ihr habt natürlich, waren absolute Superstars, haben goldene Platten, Preise, Hype, MTV, Airplay, alles, was man sich als Band so wünscht, quasi einen kompromisslosen Durchbruch. Und wie habt ihr denn dann das Rockstar-Dasein gelebt? Wie ging es ab bei euch?
Ja, das kannst du, alles was im Handbuch des Rock'n'Roll steht, irgendwie so alles da alles gewesen, durchgezogen. Alles durchgezogen. Ne?
Also
innerhalb von vier Jahren.
Und Hotelzimmer, Nutten, Cokes, Backstage.
Sage ich jetzt nicht.
Alles, steht ja im Buch.
Ja, könnt ihr das Buch lesen.
Ja, steht alles im Handbuch.
Steht alles im Handbuch.
und dann also Vollgas in jeder Beziehung. Natürlich viel Touren, viel unterwegs, wenig zu Hause, wenig Schlaf, viel irgendwie. Lebenswandel hat sich verschlechtert, sagen wir mal so, oder verändert.
Ja.
Und dann, wann kam der Punkt? War das ein Schalter oder der da umgelegt wurde oder ein Fass, das überlief?
Ja,
der Erfolg ist ja nicht ausgeblieben.
Der Erfolg ist nicht ausgeblieben. Es ging, ich war leer vom Touren, von Dings und die Geburt von meiner Tochter. Ja, einer der mystischsten Momente meines Lebens, weißt du? Du bist im Kreissaal, da kommt ein Wesen auf die Welt und dann dieser Moment irgendwie, wo du, das sind so Momente im Leben, wo es einmal Klick macht.
Mhm. Ja, das war bei mir auch so. Da hatte ich auf einmal verstanden, warum ich hier bin.
Ja,
das stimmt. Also so ein Sinn des Lebens, so zack, und dann hast du dein Baby da in den Armen. Ich war auch im Kreislauf.
Ja.
Da ist bei mir auch viel passiert. So.
Ja, und ich hab gemerkt, dass ich nicht mehr hier bin in dem Moment. Dass ich, weißt du, dass ich schon weg war. Also, dass ich schon gar nicht mehr ein Mensch war, sondern nur noch irgendwie eine Kunstfigur durch das ständige Getoure und Gemache irgendwie. Und das hat mich, dieser Moment hat mich dann wieder zurückgeholt. Und dann, nachdem sie 2 Wochen auf der Welt war, sind wir mit dem ganzen Tross nach New York ins Right Track Studio, wo David Bowie gerade rausgegangen ist und wir rein, irgendwie das teuerste Studio New Yorks. Und ich mit diesem Kind im Arm, weißt du, in dieser Riesenstadt und sollte Texte schreiben. Und ich war völlig leer. Es war nichts da. New York war der Punkt, wo es dann nicht mehr ging. Da, wo ich im Studio gemerkt habe, ich schaffe das nicht.
Das ist ja dann aber erstmal Hast du noch nicht das Ende irgendwie eingeläutet, sondern bist nach Schweden gezogen?
Ja, das ist, wenn man die Texte dieser Platte, Blender heißt die sogar noch irgendwie, wenn man die hört, das ist ein Riesenabschiedsbrief an Band und Musikindustrie und alles. Also es ist echt und ein Lied, das heißt, sie zieht aus. Wenn sie mich fragt, komme ich mit, denn schon zu lang habe ich vermisst. Und Anna hat immer gesagt, irgendwie, Alter, wenn du so weitermachst, ne, dann stirbst du oder kommst in die Klapse. Irgendwie so, und ich hau ab, ich gehe zurück nach Schweden. Und in diesem Lied ist die Antwort unterbewusst aus mir rausgekommen. Mhm. Ich gehe mit ihr, ich gehe mit Kind und Liebe irgendwie und lass das Rockstar-Leben beiseite. Ne? Mhm. Das ist das Einzige, was mich retten wird.
Und in den 2 Jahren hast du keine Musik gemacht?
Ich habe versucht, keine Musik zu machen, weil ich dachte, das tut alles zu doll weh und so, und dachte irgendwie, oh, ich möchte was mit Holz machen oder so, aber habe auch vor mich hingesagt, also ich war fertig, ich musste die ganzen Dämonen ausschwitzen und saß da in einer Holzhütte in der Nähe von Stockholm und habe geschrieben wie ein Wahnsinniger, ne? Alles zugekritzelt, ein bisschen wie bei Shining, weißt du, so völlig so übles Zeug, und sie auch so, oh, na, und hat auch so eine Zahlenmanie, weißt du, dass ich immer alle Zahlen, die ich gesehen habe, zusammenzählen musste, und wenn dann die Quersumme 4 war das schlecht, und wenn, also was, so richtig so eine Psychowelle gefahren. Und ich glaube, dass diese Kunstfigur, die ich damals war, dieses Ego kann man nennen, dass der Mensch sich da durchgequält hat, um wieder Mensch zu werden, und dass das diese Schmerzen waren und diese Psychosen, die ich da hatte, um dann irgendwann nach anderthalb Jahren wieder dazustehen und klingt wirklich da zu sein. Warm. Weil die Flamme der Leidenschaft, die war nur noch ganz klein unter der Brust, ne, ganz winzig. Mhm. Und die musste erstmal wieder befeuert werden, ne, dass sie mich erfasst.
Und die Band war wahrscheinlich auch sauer, oder?
Wir waren ja ein Riesenbetrieb. Ja, klar. Wir waren eine Riesenmacht und so, und auch alle anderen Musikerkollegen, die sagen, was ist Plefka denn für ein Arsch, ne? Lässt seine Kumpels hängen und so, aber ich konnte nicht mehr. Mhm. Ich konnte nicht mehr. Es war vorbei.
Gab es irgendwie Ambitionen von der Band, die gesagt haben, okay, wir suchen uns einen neuen Sänger oder?
Ja, das war, ja, alle wahnsinnig, ne? Sasa war da noch an der Diskussion, da so, ja, wenn er nicht mehr will, dann müssen wir, vielleicht nehmen wir eine Sängerin diesmal und so, ne? Und du sitzt daneben und wirst verrückt, ne? Mhm. Wir waren echt alle nicht dicht. Ne?
Ist ja verdammt schwierig. Also es ist auch hart, wenn sowas über einen bricht und dann alle Fälle wegschwimmen und mental man das nicht mehr aushalten kann. Glaube ich schon, dass das eine harte Prüfung ist.
Ja.
Und dass es auch vielleicht auch einen harten Schnitt brauchte.
Ja, das war so. Und das ist wie ein ganz, ganz großer Liebeskummer. Ne? Ganz, ganz großer Liebeskummer.
Und als dann wieder losging, 2008 oder was, habt ihr euch dann da hingesetzt und Regeln gemacht, oder da musste sich ja natürlich was verändern, um nicht wieder in ein altes Muster zurückzufahren.
Wie nähert man sich überhaupt wieder an? Das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man so hart auseinandergeht. Dann irgendwann muss ja einer den ersten Brief schreiben oder den ersten Anruf machen.
Ja, genau. Die hatte mit Stoppel, unserem Schlagzeuger, Stoppel ist sowas wie mein Herzschlag. Also mit dem habe ich auch die ganzen Interimsband, die Tempo und Zinnober und immer rumgehangen.
Stimmt, Zinnober gibt's auch noch.
Ja. Und immer zusammen Musik gemacht, und irgendwann hat er uns wieder eine Plattenfirma gefeuert, und wir saßen da an seinem Küchentisch und ihm meinte irgendwie so, Stoppel, echt, das ist doch alles nicht wahr, irgendwie, ne? Sag mal, wie sieht's aus mit Operation S? Weil wir hatten das Thema auch immer so, ne, nicht erwähnt, ne, die 10 Jahre so. Und er so ist aufgestanden, hat Wäsche aufgehangen, hat sich wieder hingesetzt und meinte, ich wäre dabei. Und du rufst Christian und Malte an, und wie ich mach das mit Leo und so. Und dann, ja, genau. Und so kam man dann wieder. Und dann haben wir uns getroffen in einem Restaurant außerhalb von Hamburg, dass uns bloß keiner zusammen sieht. Ne? Und das war finster. Das war echt übel. Das war auch ein düsteres Restaurant, und wir saßen da grimmig und erstmal so die Vorwürfe. Du hast damals dies und das.
Jeder hat so einen riesen Vorwürfe dabei.
Und wenn, dann mach ich nur mit, wenn und so.
Ja,
und
was soll denn das hier
und jetzt? Und wie so?
Und was soll... geht's jetzt hier um Geld plötzlich oder was und so, ne? Und dann und Stoppel hat irgendeinen Joke gerissen, irgendeinen blöden Spruch, und da haben wir alle gelacht, Und durch dieses Lachen war dann wieder dieser, dieser Seliggeist da und dachten, okay, lass mal weiterreden. Und dann haben wir ein halbes Jahr lang echt uns aneinander wieder hingeredet und so Regeln aufgestellt und so einen unsichtbaren Vertrag, wie man, wie, dass jeder seine Solo-Projekte machen kann und wie man, dass man Pausen macht und dies und das. Ja. Und dann standen wir im Studio bei Christian in Berlin und haben dann, okay, dann lass mal ein Lied spielen von früher. Und haben dann Hey, 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 so ein Rock-Rock-Stück, irgendwie so mit so einem ziemlich daddelig, irgendwie echt kompliziert. Stoppel zählt an, wir haben das gespielt, Text, alles war da, wie so ein Nahtoderlebnis. Es war, als hätten wir es gestern das letzte Mal gespielt.
Krass.
Und dann ging es wieder los. Ne? Da war dann das, der Fluss wieder am Fließen. Und,
ja, cool.
Ja. Und seitdem sind wir länger zusammen als in den 90ern.
Stimmt.
Ja.
Hattest du es insgeheim während deiner Off-Phase sozusagen, also Regenerierungsphase, sag ich mal, als Ziel gehabt, als Fernziel, also quasi als Licht am Horizont, dass du die Zeit brauchst, bis irgendwann selig wieder möglich ist?
Nee, ich wollte nie wieder. Nee. Nie wieder und auch mich von der Rockmusik verabschiedet. Ich habe in der Zeit Jazz gehört und dann habe ich in Stockholm, dachte ich, wenn ich nochmal auf die Bühne gehe, dann echt so mit Cello und Klavier und dann schöne so Leonard Cohen oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Und dann sah ich eine bildhübsche Cellistin, die ihr Cello getragen hat in der U-Bahn von Stockholm. Und ich dachte, es ist ein Zeichen. Und dann bin ich ihr gefolgt. Von der, wirklich in der U-Bahn ausgestiegen, wie in so einem Film. Und dann ist sie in ein Café in Söderstan in Stockholm gegangen. Und dann habe ich mich an den Nebentisch gesetzt. Und sie hat sich mit einem exzentrischen Künstler da getroffen. Und die waren dann am Reden auf Englisch. Und sie hat einen deutschen Akzent. Ich dachte, das ist merkwürdig. Und sie starten mich dann auch. Ich war echt verrückt in der Zeit, ne? Dass da so jemand, der so ein Verrückter, der die ganze Zeit so anbleibt. Und sie guckte dann so und ich kam wegen ihrem deutschen Akzent, ich so, weil sie dann was auf Englisch nicht wusste, habe ich ihr geholfen, so, ne? Ja, that means so und so. Und sie so, ah, you come from Germany. Ich so, ja, from Germany. Und dann habe ich den beiden so meine Geschichte erzählt und dann holte sie aus ihrer Tasche eine Selig und eine Peter Tosh CD. Nicht und sie so, ja, die Knockin' on Heaven's Door. Und sie so, wer von denen bist du denn? Ich so, der da in der Mitte. Und das wir haben jetzt keine Musik, also wir haben dann zusammen mal so Musik gemacht, aber das lief dann als nicht. Aber es ist echt eine Lebensfreundin geworden und auch die Namensgeberin für meine zweite Tochter, die ist auch Nadja. Und das war, ja, das war
crazy story. Ja,
irre Geschichten da.
Voll krass.
Ja, witzig.
Und was ist, wenn man in Zukunft guckt, selig jetzt bis in alle Ewigkeit oder hast du noch andere musikalischen Ziele?
Selig wird es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und noch viel, viel weiter geben. Also das ist, wir sind unzertrennlich, auch durch das, was wir weitergemacht haben. Und alle unsere Titel, die wir jetzt haben, es ging weiter mit unserer Platte Unendlich, Unendlich, was ja auch eine Aussage ist. Unsere Platte, die jetzt draußen ist, heißt Myriaden. Das ist auch ein anderes Wort für Unendlichkeit und es ist alles halt unsere Zukunftsversion. Wir machen alle unsere Nebenprojekte. Ja. Das ist ganz wichtig für uns. Ne? Wir sind vier komplette Egomanen und alle sehr unterschiedlich. Und Workaholics auch. Leo ist in der Zwölftonmusik, unser Bassist irgendwie und in der Theatermusik und Christian irgendwie ist Songwriter und Produzent irgendwie stoppelt. Und ich bin auch so bühnenaffin, so was so Theater, inszenierte Konzerte angeht und so. Und das ist ganz wichtig und das befruchtet einen uns als Band auch so, ne? Ja. Und aber das wird immer wieder Seligplatten geben.
Das ist eine schöne Nachricht.
Eine schöne Geschichte. Ja. Aber ich finde auch, dass dieses klassische sagt niemals nie in einem Moment, wenn man bricht miteinander und sich denkt so nie wieder.
Ja.
Und nach ein paar Jahren merkt man so, die Vermissung ist doch da, ne? Und das, was man gemeinsam auch geschafft hat, waren ja auch magische Momente, die man nicht, die bleiben einfach, oder?
Und die kannst du mit niemand anders teilen. Das versteht keiner. Ja. Darüber kannst du auch nicht reden. Das fühlt man nur.
Das stimmt. Du kannst nur Geschichten erzählen halt an andere, aber ja.
Die Verbündeten, ne, was das angeht.
Miterlebt haben,
alles ja. Und so. Weil sonst bist du alleine damit. Ja. Ne? Das sind diese unerwarteten Schwingungen, die man hat als Band. Ne? Und die, und ohne die kann man dann auch nicht nehmen. Und vermissen war es nicht wirklich, sondern es war etwas, wo du spürtest, es ist noch was da, also es ist noch nicht zu Ende, es ist noch nicht der letzte Satz gefallen, so, ne? Das muss irgendwie, und das ist dann noch echt so, dass es jetzt bis unendlich weitergeht, irgendwie, ne? Das ist echt schön.
Ja, ist auch super, dass ihr so vielseitig seid und dass jeder so noch seine privaten Spielwiesen hat und so weiter. Es befruchtet ja auch wieder dann die gemeinsame Sache. Und zum Beispiel fand ich auch spannend, du hast sogar die Zauberflöte dargeboten.
Ja, das ist ja auch erlebt. Also, wie krass unfassbar. Ist das denn?
Ja. Geil. Das war irre. Da wird ein Kumpel von mir, ein Berliner Friend, der immer so, Plefka, ich habe hier einen Regisseur wir machen die Zauberflöte in der U-Bahn, Ich so, Arno, ich war da gerade in sehr anstrengenden Dreharbeiten von so einem Film. Und meinte, Arno, ich laufe nicht mit dir im Federkostüm durch die U-Bahnhöfe und sie macht den Papageno. Und er so, nein. Ich so, ruf mich bitte nicht mehr an. Und dann hat er so lange irgendwie mit durchgehackt und dann habe ich ihn besucht und dann war dann der Dirigent und der hat dann den Plan aufgelegt, wo die Kanzlerstation, die beim zwischen Bundestag und so, die nicht befahren werden konnte bei euch in Berlin, weil der Sand irgendwie zu war. Und er hatte da die Vision, eine moderne Zauberflöte zu inszenieren. Und ich sollte jetzt den Papageno geben. Irgendwie. Ja. Und zwar nicht U-Bahn, sondern jeden Abend 2000 Leute, die sich das angeguckt haben. Und das war geil. Echt? Ja, das war echt super. Das war ein richtiges Volksfest jedes Mal. Ja. Und dann mit Opernsängern aus der ganzen Welt und dann das Berlin Symphoniker und er am Dirigieren und ich dann als Papageno.
Hast du
als
das Tanz. Alles auch geschafft?
Mein Kumpel war dann Coepitito, wie man das nennt. Ja. Also jemand, der einem das beibringt. Und eben hat mich morgens geweckt und dann ging es gleich ans Klavier und diese ganzen Töne von Papageno sind lebenslang bei mir drin.
Und das die Flöte hast du ja auch gespielt?
Die Panflöte, ja genau. Ich war in so einem Punker-Kostüm in diesem U-Bahnhof und so. Und das war
eine
crazy Inszenierung. Ne? Und der Dirigent, der hat mich geliebt, ne? weil ich aus so einem ganz anderen Genre komme. Und er meinte zu mir, du bist genau das Richtige für hier Schubert, die Winterreise. Ne? Und dann hat er mich immer privat Unterricht gegeben, die Winterreise zu singen von Schubert. Ne? Diese düsteren Zyklus irgendwie von diesem Wanderer, der in seinen Tod geht. Und das durfte ich dann auch aufführen durch einen Zufall im Theater bei dem Stück von Elfriede Jelinek, die Winterreise, wo mich der Regisseur anschrieb, ja, ich mache gerade in Wien die Winterreise irgendwie. Ne? Hattest du Interesse? Ich so, Winterreise ist mein Middle Name, Alter. Habe ich ihn davor getrellert. Und dann das ist dann von Elfriede Jelinek. Und dann haben wir das wahnsinnig toll verbunden. Und so konnte ich dann auch die Winterreise singen auf der Bühne. Und so bin ich in die Klassik reingerutscht. Ne? Und bin auch echt, bin dem sehr dankbar.
Jan, wir haben ein paar Rubriken. Eine, die machen wir mit jedem Gast, quick and dirty. Wir sagen dir zwei Schlagworte und du entscheidest dich für eins.
Okay.
Schweden oder Deutschland?
Schweden.
Aha. Wie oft bist du da?
Immer, wenn es geht.
Ja?
Ja.
Habt ihr da die Hütte noch?
Ja.
Ja?
Ja.
Also immer zum Geist freikriegen oder runterfahren oder wer es dir da einfach so gut gefällt?
Ja, es ist einfach, Schweden ist Paradies, Ruhe, die Lunge Europas. Die Pretenders singen Sweden, the only country in the world where the clouds are interesting. Und dann kannst du irgendwie stundenlang sitzen und denkst irgendwie so, es ist ja, der tickt die Zeit auch anders, ne? Wir leben da am Meer, auf so einem echt Felsen, so, der ist so eine totale Erdung und dann dieser Himmel mit diesen Wolken, wo du dann, auch sehr schöner Ort für Philosophen und Künstler, es ist wahnsinnig.
Klingt nach Reinhard May.
Ja, Mann, das war, hat mal jemand über mich geschrieben. Jan Plefka, der Reinhard May, der Generation Golf.
geil. Ist aber schön gesagt, weil ich finde Reinhard Maier großartig.
Ja, ich auch. Voll. Das ist herrlich.
Absolut, pass auf. Okay. Für immer selig singen oder nie wieder Rio Reiser?
Hören.
Das geht dann gar nicht. Das, diese Frage nullt sich von selbst aus.
Für immer, ja, das ist auch, ja auch schon. Ja.
Man muss sich hier auch nicht klar entscheiden.
Nee, okay, gut. Dann.
Schreiben oder singen?
Ja, gehört zusammen. Ne? Also okay, wenn man jetzt die ganze Zeit Cover singt und so, aber für mich ist das auch ein Prozess, also ein Lebensprozess. Ich kann auch nicht gut mit anderen Texte schreiben oder so. Ich muss das musste ich alles erfüllt, erträumt oder erlebt haben und das dann auch zu performen. Also es ist zu meinem Produzieren gehört dieses Schreiben dazu.
Ich finde ja krass, ich habe gelesen, dass du 200 oder was Notizbücher, Taschenbücher voll mit Texten und Ideen und Fragmenten zu Hause hast?
Ja, also es ist echt eine riesen Ansammlung, das war ich früher auch schon damit.
Das heißt, du hebst alles auf, du schmeißt nichts weg.
Ich schmeiß nichts weg und es steht auch viel, ist ja ganz viel Quatsch drin, ne? Aber manchmal ist das ja, wenn man was schreibt, ist das wie ein guter Wein, dann gucke ich jetzt mal nach, was ich 1980 geschrieben habe und dann sind da vielleicht zwei Zeilen, die mich jetzt im Alter inspirieren.
Finde ich auch viele Dinge niedergeschrieben in schweren Zeiten, die dich damals bewegt haben. Ne?
Ja, also unser Tourleiter sagt immer irgendwie, die Menschen haben Taschenbücher für ihren Rotz und Janni hat Taschenbücher für seinen Rotz. War echt die ganze Zeit immer am Schreiben. Ne?
Ja. Immer aber ist geil, finde ich.
Wie so ein Spiegel oder ne, sondern es ist, und immer auf der Suche nach geilen Sätzen.
Ich finde das gut, weil dieses Aufheben, ich finde, da gehört ja auch Mut dazu, weil man, ich finde, ganz oft neigt man dazu, was aufzuschreiben, was zu probieren und dann danach zu sagen, ach ist doch scheiße, weg damit. Ja? Und es einfach liegen zu lassen, ist eigentlich clever.
Ja.
Weil man mit einem anderen, in einem anderen Moment, mit einem anderen Blickwinkel dann vielleicht da was anderes drin sieht.
Ja. Weil aus der Perspektive nochmal betrachtet und, so, und den Mut haben, irgendwie das zuzulassen. Da helfen die Bücher auch, ne? Wenn man nur Zettel hat oder Computer, so, ne? Und ich mache auch Skizzen und so da rein oder schneide aus Zeitungen was, so Collagen und so. Und das ist dann, ich wirklich, wenn das Haus brennen würde, würde ich natürlich als erstes die Kinder und die Frau retten, aber dann, diese Bücherwand. Die Bücher.
Dadurch quälen sich dann später in 40 Jahren irgendwelche Verleger, die sitzen dann da und müssen deine ganzen Notizen sortieren. Wie es war. Ich glaube, ich hatte mal so ein wirres Buch von Kurt Cobain, als der gestorben war. Danach kamen so ein paar Bücher und so Biografien und da war auch ganz viel so Notizen und man hat das dann so als hast du ein Buch gehabt, da kann ich nichts mit anfangen.
Ja, aber genauso sind meine Bücher.
So wirrer Shit, aber man saß so als Fan davor. Das hat er geschrieben.
Ja, da geht's ja.
Und dann liest man das und dann so, geil. Und dann, ist eigentlich überhaupt nicht geil, weil wir gar nicht wissen, was es soll. Ne?
Ja, ich habe auch eins von Frank Zappa.
Das ist auch so ähnlich,
so total chaotisch.
Und das kann ja keiner nachvollziehen. Also so Gedankenwisch. Ne, den muss man ja irgendwie, das kannst du eigentlich nur selber nachvollziehen.
Ich habe zu meiner Tochter auch gesagt, guck mal hier da, wenn ich irgendwann mal tot umklappe, dann musst du das alles verbrennen. Das darf niemand, sehen.
Das wird unangenehm.
Also alles, was du erlebt hast in diesen vielen Jahren, musikalisch und persönlich und so, viele, viele Texte natürlich geschrieben für Songs oder sonstige Gedanken festgehalten, gibt's noch Dinge, über die du noch schreiben kannst? Und
also
geht es nie aus, die Themen?
Ich schreibe so gern über diese und dieses Grund, über die Liebe selbst, über Liebes Erklärung. Also jetzt auch auf diesem Album Myriaden ist ein Lied drauf, das heißt so lange gewartet. Das ist eigentlich das Neue ohne dich, das Erwachsene ohne dich. Da geht es darum, wie eine Beziehung, weißt du, wenn du mit jemandem zusammen bist und du denkst, irgendwas ist in dem anderen, weshalb ich mit dem zusammen bin. Ne? Du wartest auf den Tag, wo er so wird, wie du denkst, dass er ist. Und dann merkst du eines Tages, der ist gar nicht so. Ich habe mich die ganze Zeit getäuscht. Und dann gehst du durch diese Pforten der Enttäuschung und sagst irgendwie, ich warte nicht mehr. Ab hier gibt es einen davor und einen danach. Mhm. Ich warte nicht mehr. Mhm. Es ist vorbei. Oh, es ist so traurig. Es ist so traurig. Aber ja, sich dann in diese Gefühlswelt reinzu und sich da zu suhlen irgendwie, das ist halt schön, wenn man dann so eine schöne Ballade hat irgendwie, um das dann loszulassen. Das ist halt, das mag ich unglaublich gerne.
Man sagt nicht umsonst im Schmerz suhlen, ne?
Ja.
Das ist hochgradig unangenehm, aber irgendwie auch hat es was. Ja. Also weil man fühlt, weil man es erlebt.
Und dann auch eigentlich die Leute, die dann auch für ohne dich, ne? Wie viele Leute kommen und sagen, danke für dieses Lied. Ja, du hast großartig. Mich so durch den Liebeskummer meines Lebens geholfen, so, ne? Ja. Und das ist dann gut, wenn man ein bisschen mutig ist und das dann mal ausbreitet.
Also, solange man fühlt, gehen einem die Ideen nicht aus. Kann man vielleicht.
Ja, das ist, hast ne? du schön gesagt. Darf ich das benutzen?
Gegen die geht's mich halt in den Credit.
Wie geht's dir, wenn du so einen Song wie Ohne dich von anderen hörst?
Ich freue mich so. Ich bin jemand, der wirklich da sitzt und ich Tränen in den Augen habe, wenn ein Lied gecovert wird.
Kann man das machen, Finn? Also ich finde das ja immer krass, wenn Fans kommen und sagen, dieser Song, der ist so magisch für mich und der hat mich so durchs Leben getragen, denken wir dann immer so, boah, krass, ist ja irgendwie abgefahren.
Nein,
also ich finde das total abgefahren, einfach, dass Leute das so aufsaugen.
Ja, aber ich habe das ja selber auch bei einigen Liedern, dass die da sind und mir so einen Trost geben oder mich in die Zeit zurückversetzen. Das ist ja wie so eine Zeitreise, die dann da ist. Und du fühlst dich plötzlich wohlig und warm und du hast die...
Dass du Mucke hörst von damals und dann hast du das Gefühl, du hast genau den Moment zurück vor 25 Jahren oder so, wie man da saß.
Und da steckt so viel Trost drin, ne? Und dass die Gedanken, diese trüben Gedanken dann plötzlich mal aufhören, diese Vielzahl, sondern und du wirklich so zwischen den Welten wieder da bist, wo es schön oder so, ne?
Ja, danke. Also ihr habt viele Songs und viele Kollegen begeistert. 2020 kam sogar ein Album raus mit ganz vielen Künstlern, die eure Songs huldigen und covern.
Ja, wir hatten echt beklemmt. Das war eine Idee von unserem Manager, ne? Mhm. Der meinte irgendwie, oh Leute, wir müssen auf Tour irgendwie so und die müssen, ja, fragt doch mal eure und wir werden jetzt 25, ihr werdet 25 Jahre alt selig und so. Wir müssen das feiern irgendwie. Das muss irgendwie so und dann dachten wir uns ja, bevor wir unsere Familien fragen, ob die uns in den Fragen wir halt können, wo wir da dachten und das war hier so, würdest du und so, was singt das und das und das war eine tolle Zusammenarbeit, ne? Weil ich teilweise dann auch zu den gefahren und was dann zusammen und dass man die dann auch so mal richtig kennengelernt hat, das war eine irre Reise.
Top 3, deine Top 3 Rio Reiser Songs. Du bist großer Rio Reiser Fan, du bist auch unterwegs mit Rio Reiser Shows.
Ja.
Wer sind die geilsten Songs?
Jeder Song, den ich gerade in dem Moment singe, wo ich da bin. Ich meine, das gibt mein großer Hero, Rio. Jeder Lebensmoment, den ich, wenn jetzt ich bin in meine erste Wohnung gezogen oder so, mal gleich als erstes Rio aufgelegt, die Platte. Okay. Und was ich ein wahnsinnig schönes Lied finde, ist Der Traum ist aus.
Ja.
Weil der hat es echt drauf gehabt, dieses Politische und Romantische so zu verbinden und dann diese Melodien und dann diese Utopien des Miteinanders. Und wenn ich dann in unseren Shows mit der Schwarz-Roten Heilsarmee, wenn ich da stehe und die Lieder singe, da wird man auch echt traurig, weil sich wirklich nichts verändert hat seitdem. Ne? Sie sind sogar noch aktueller denn je. Das ist auf ein Lied, das heißt Wann. Du sagst, du willst die Welt nicht ändern. Und ich frage mich, wie machst du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche und auch kein leeres Loch in der Natur. Denn nach jedem Schritt, den du gehst und nach jedem Wort, das du sagst, und also es ist alles da. Oder deshalb ist jedes Lied eigentlich mein Lieblingslied. Jedes, was mir in den Sinn kommt.
Großer Poet.
Ja.
Dann muss man gar nicht die Frage stellen, die Top 3 deutschen Songtexte. Ist wahrscheinlich Rio.
Ja.
Alles. 1 bis 3.
Ja. Was mich eine Zeit lang auch echt, was ich großartig fand, das war Anja Plaschk, Soap and Skin. Die hatte ein Lied über den Tod ihres Vaters. Und das ist einer der besten deutschsprachigen Texte, die ich je gehört habe. Da beschreibt sie so, das hört sich gruselig an, aber es ist so, ich glaube, sie beschreibt so auch die Verwesungsstadien, die dann in den Sarg. Okay. Haltet alle Ohren an, hindert den Hund daran, den Sarg anzubellen und so. Also es ist gruselig, aber so, also ich, als ich das erste Mal gehört habe, war ich so, boah, das geht, ne? Das geht, ja.
Ich finde ja Mensch von Grönemeyer unfassbar. Guten Text.
Ja, das ist auch toll. Das ist auch, mhm, ja, Wahnsinn. Der Mensch ist ein Mensch.
Also einfach gibt es das Song, ja, wenn man heulen muss?
Ja, ja.
Weil der Text so tief berührt, finde ich ja krass.
Mhm. Und deine Top-Songwriter?
Top-Songwriter?
Vorbilder?
Rio natürlich. Mhm. Dann Pete Doherty finde ich einen wahnsinnig großen Poeten. Dann, wen gibt es da noch? David Bowie natürlich. Mhm. Ja.
Wohl wahr.
Ja.
Geil.
Ja, oder?
Jan Plewka. Super, dass du da warst. War ein tolles Gespräch.
Ja,
sehr lieb und interessant, ja, und ja, spannend. Große Freude natürlich über Myriaden, das neue Selig-Album.
Ja. Unsere Empfehlung an alle draußen.
3 Wochen draußen ungefähr. Zieht's euch rein. Knallerscheibe.
Ja. Ich und danke euch. Das total war wirklich schön.
Sehr echt cool. Herrlich.
Und sagen bis bald. Hoffentlich können wir bald wieder auf die Bühne. Ne?
Oh, bitte, bitte.
Unbedingt. Bitte. Wir müssen alle, glaube ich. Wir halten ja uns nicht mehr aus.
Ja.
Also nicht nur finanziell, sondern es ist einfach auch, es ist.
Es fehlt.
Ja, es ist wie 2 amputierte Arme.
Es ist ganz schlimm. Mhm. Es ist ganz schlimm.
Aber wir sind voller Zuversicht, das wird schon wieder.
Ja.
Na?
Ja.
In diesem Sinne, Jan.
Ja, schön, dass du da warst.
Ja, danke.
Bis bald.
Bis bald, Rian.
Ganz bald.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.